Das Dumme bei mir ist, dass wenn ich sehr konzentriert bin, ich auch sehr grimmig gucke.
Hallo und schönen guten Tag von der Medienwoche, von mir, Christian Mayer von der Welt und von
Stefan Winterbauer von Media. Guten Tag. Bei uns sieht man zum Glück nicht, wie wir gucken, grimmig oder aber, nicht.
Das ja, war. Aber man hört es auch, wenn jemand grimmig schaut.
Bin echt?
Ich mir ziemlich sicher. Natürlich. Probier mal grimmig zu gucken und was zu sagen, was nicht grimmig klingt.
Ja, das kann ich jetzt nicht.
Ja,
ich
eben, kann, man mich kann nicht es so, nicht. Und Steffen Seibert, der das jetzt gerade eben gesagt hat, der kann das auch nicht.
Der kann das auch nicht. Der guckt dann immer grimmig, wenn er sich konzentriert. Ja, das war der ausgeschiedene Regierungssprecher und noch früher heute Moderator Steffen Seibert. Er war der am längsten amtierende Regierungssprecher, 11 Jahre, 1000 irgendwas Bundespressekonferenzen hat er gemacht. Ja, sollen wir gleich einsteigen? Das ist unser erstes Thema.
Ja, wir beschäftigen uns
Thema.
Mit Steffen Seibert. Was bleibt von Steffen Seibert? Und wir hören auch gleich ein Interview mit meinem Kollegen Thomas Fitztum von der Welt, der ihn über viele Jahre lang begleitet hat und das auch einschätzen kann. Ich fand ganz interessant, als ich mir nochmal Seibert angeschaut habe, dass er ein Mitschüler in Hannover von Giovanni Di Lorenzo war, der Zeitchefredakteur. Und dass eben jener Giovanni Di Lorenzo ihn empfohlen habe oder jemandem einen, das ist ein bisschen nebulös formuliert da in diesem Netz, einen Tipp gegeben habe, dass der Seibert doch wohl vielleicht ein guter Regierungssprecher wäre. Wir erinnern uns, der Vorgänger von Seibert war Uli Wilhelm, der dann Intendant beim Bayerischen Rundfunk wurde.
Ne? Ja, genau, ja. Aber der war jetzt auch.
Da brauchte man halt einen neuen und dann ist 2010 der Seibert gekommen und er hat halt dann diesen Posten übernommen, nahtlos, glaube ich, ziemlich nahtlos vom ZDF-Star, war ja auch ein Washington-Korrespondent.
Ja. Aber es ist manchmal so die Rede, ob was haben die Regierungssprecher, haben die irgendwas geprägt oder so? Meiner Wahrnehmung nach eigentlich eher nicht so, weil die müssen ja sich immer extrem diplomatisch äußern und sagen ja oft ganz wenig und eher, dass sie nichts sagen können. Dafür war Seibert ja auch sehr bekannt. Das kommt im Interview auch gleich noch gut raus. Vielleicht noch kurz so zur Historie der Regierungssprecher. Das ist eigentlich ganz beliebt, dass Journalisten, so wie Seibert ja auch, diesen Job machen. Jetzt ja auch wieder. Der Nachfolger von Steffen Seibert ist Steffen Hebestreit, wieder ein Steffen. Der war vorher Sprecher schon im Bundesfinanzministerium bei Olaf Scholz und aber auch davor schon mal Journalist. Und es gab auch schon mal Bela Ander, der war unter Gerhard Schröder erster Regierungssprecher, kam von der Bild-Zeitung. Und neben Steffen Seibert hat auch schon mal Georg Streiter gearbeitet als stellvertretender Regierungssprecher, auch ein ehemaliger Bildmann. Und jetzt haben wir dann auch wieder als stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Bücher.
Büchner,
ja genau, sorry. Ehemaliger Spiegel-Chefredakteur und DPA-Chefredakteur, zuletzt in Diensten einer PR-Agentur. Ja, also offenbar bedient man sich also da gern aus dem Journalistenpool.
Die Historie geht sogar noch länger zurück, ne? Aber so, man verlässt sich dann in dem Fall. Meine Erfahrung ist ja oft, wenn man so Personalwechsel beobachtet, dass Journalisten eigentlich nicht die idealen Kommunikatoren im Auftrag einer Firma, eines Unternehmens oder auch eben der Politik sind. Aber in diesem Fall hat sich das scheinbar bewährt. Aber ich würde sagen, wir hören am besten mal rein, was mein Kollege Thomas zu sagen hat. Thomas Fitztum, politischer Korrespondent der Welt. Bitteschön.
So, ich begrüße jetzt hier Thomas Fitztum, einen Kollegen von mir. Er ist politischer Korrespondent der Welt und berichtet über alles aus dem politischen Berlin. Und Thomas, erstmal
hallo,
herzlichen Dank, dass du da bist. Alle reden über Angela Merkels Abschied, wenige reden über Steffen Seiberts Abschied. Was wird denn von Steffen Seibert bleiben?
Von ihm wird bleiben, dass er eine außergewöhnliche Verwandlung hingelegt hat von einem plappernden Fernsehmann zu einem sehr verschwiegenen Regierungsbeamten. Steffen Seibert war ja beim ZDF, dort sehr populär und kam dann auf Wunsch von Angela Merkel, für uns alle ja sehr überraschend, vor geraumer Zeit, ich glaube, das ist 8 Jahre her.
11 Jahre.
11 Jahre ist tatsächlich schon, ja. Also das siehst du mal, hätte ich mir gar nicht mehr gedacht. Aber damals in das Amt des Regierungssprechers und viele dachten, nun haben wir einen Vorteil, weil da jemand einzieht, der unser Geschäft bestens kennt und der auch unsere Bedarfe nach Offenheit und nach Durchstechereien und so weiter kennt. Aber ich glaube, wir haben da die Rechnung ohne diese, ja, ohne den Fernsehmann und die Erfahrungen gemacht. Denn Steffen Seibert hat von Beginn an ganz anders kommuniziert, als wir uns das erwartet hatten.
Also du hättest gedacht, der weiß, was Journalisten wollen, der liefert dann auch, aber er hat das eben nicht gemacht. Er hat die Erwartungen der Journalisten nach mehr Transparenz, nach mehr Offenheit, was die Regierungspolitik angeht, unterlaufen.
Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Einerseits kann jemand viel kommunizieren und damit einen Spin setzen, der den Willen der Regierung wiedergibt. Oder man hält sich sehr stark zurück und sagt so wenig wie irgendwie möglich. Und hier ist er der Linie im Prinzip der Kanzlerin gefolgt, nämlich der hat das Zweite gemacht, also er hat sehr wenig kommuniziert. Also wenn man ihm ge-SMS't hat, dann kam da fast immer eine Antwort. Aber mit dieser Antwort konnte man relativ wenig anfangen. Proaktive Kommunikation gab es eigentlich nur, wenn das Kanzleramt ein Anliegen hatte, dass man zum Beispiel an einer Digitalrunde teilnimmt, also wo Herr Braun oder Frau Bär irgendwas vorgestellt haben, Dinge, die uns eigentlich nur so am Rande interessiert haben, weil sie meistens sehr trocken waren. Wenn es richtig interessant war, hat Steffen Seibert sich nicht bei einem persönlich gemeldet und eine Einladung ausgesprochen. Also er war ein zurückhaltender Regierungssprecher.
War er das, glaubst du, weil Angela Merkel das so wollte oder weil er eben diese Rolle so verstanden hat für sich und das dann auch so ausgestaltet hat, so zurückhaltend?
Also eine der Schlüsselmomente am Anfang, wenn es solche Schlüsselmomente überhaupt gab, ich weiß nicht, auf welcher Reise das war, aber wir haben damals mit ihm gesprochen und er sagte, er hätte sich niemals gedacht, wie es auf der anderen Seite tatsächlich aussieht. Also wo man leichter Hand als Journalist, gerade als Fernsehjournalist, Dinge in 2 Sätzen auf den Punkt bringt, damit die in ein Sendeformat passen oder damit 30 Sekunden Sendeplatz gefüllt sind, das sind auf der anderen Seite 30 Seiten Dossier oder 30 Stunden Debatte oder Konferenz etc. Und ich glaube, das hat ihn sehr stark beeindruckt, diesen Seitenwechsel vorzunehmen und dann eben zu merken, das, was ich bisher getan habe, also er hat das so damals formuliert, war in vielerlei Hinsicht oberflächlich, banal und ging eigentlich ein Stück weit an der Wirklichkeit vorbei. Und das, glaube ich, ist ein Schlüsselmoment für ihn gewesen, wo er eben dann für sich entschieden hat, eher weniger zu kommunizieren, eher weniger pointiert zu formulieren, um nicht ja, seine Fehler von früher sozusagen zu wiederholen.
Und Fehler hat er dann ja, glaube ich, sehr wenige gemacht. Wenn man mal so schaut, dann sieht man eigentlich nichts, wo er mal aus der Rolle gefallen wäre.
Tatsächlich, ja. Er ist ein richtiger Klopper. Ist mir keiner in Erinnerung geblieben.
Und er ist der am längsten amtierende Regierungssprecher, kann das sein? Mit 11 Jahren, ich habe das irgendwo gelesen, weiß jetzt nicht,
hast du vielleicht auch nicht im Kopf. Das kann sehr gut sein, weil wir natürlich auch keine sehr, sehr langen Amtszeiten von Kanzlern in letzter Zeit so hatten. Allerdings solche Vergleiche, was bedeutet das schon, wenn er 11 Jahre im Amt ist? Also er hatte diesen 11 Jahren, die Tatsache, dass ich das nicht mehr wusste, dass ich gedacht habe, es sind 8 oder so, zeigt schon, dass sich da sehr vieles verwischt, dass da eben wenig Konkretes in Erinnerung geblieben ist, dass der Mann seinen Dienst solide, aber eben auch distanziert uns gegenüber absolviert hat. Und er war ein bisschen gelegentlich auch relativ bissig. Also diese Pressekonferenzen, die ja jede Woche in der Bundespressekonferenz stattfinden, die wurden nicht selten quittiert mit der Aussage, das hatte ich hier schon in der letzten Woche gesagt und ich sehe nicht ein, so sinngemäß, warum ich das jetzt nun wiederholen sollte. Und wir fühlten uns dann oft bemüßigt, am Protokoll von letzter Woche nachzulesen.
bei der Bundespressekonferenz hat er sich jetzt auch verabschiedet, irgendwie 1100 Auftritten und er hat da interessanterweise ja nicht nur gedankt dafür, dass ihr da hingegangen seid, sondern er hat auch kritisiert, dass eigentlich zu wenige Journalisten da hingehen, dass es eigentlich nicht so voll gewesen sein, wie es hätte sein können, dass die deutschen Journalisten vor allem das zu wenig wahrgenommen hätten, diese Möglichkeit zu allem und jedem zu fragen, zu jedem Thema. Hatte er da einen Punkt?
Da hat er sicher einen Punkt. Ein Punkt aber, der im Moment mit der Corona-Krise zusammenhängt. Es ist ja nicht so, es gibt Abstandsregeln da, man muss die Maske tragen. Also es gibt gesundheitliche Gründe, da nicht hinzugehen.
Er hatte zuletzt,
aber es war auch da, stimmt, es war auch vorher schon so. Das wiederum hängt aber natürlich auch zusammen mit der Art, wie das Bundespresseamt, dem er ja davor steht, die Kommunikation angelegt hat. Wer bei einer solchen Runde nur erwarten kann, dass er im Prinzip verwiesen wird auf die Vorwoche oder oberflächliche Antworten bekommt oder was auch immer wieder vorkommt, ich muss Ihnen das nachreichen. Also wenn ein Regierungssprecher, ob es jetzt ein Cyber hat das relativ selten getan, aber andere machen das ganz gern, sagen sie, wir reichen Ihnen das nach. Das ist natürlich immer eine Ausrede, wenn man sich nicht in der Formulierung ganz sicher ist, die man wählen soll oder bei den Informationen und Fakten nicht ganz sattelfest, dann sagt man, ich reiche Ihnen das nach, weil dann macht es ein ganzes Referat, kümmert sich halt dann um diese Antwort, die dann 3-4 Stunden nach der Pressekonferenz kommt. Also der mangelnde Besuch resultiert auch aus der Art und Weise, wie Seibert kommuniziert hat und diese Regierungspressekonferenzen waren halt oft dann doch nur ja, zum Zeittotschlagen.
Wobei der Regierungssprecher, über den alle Journalisten begeistert sind, der ist, hat vielleicht auch seinen Job ein bisschen
der verfehlt. Der muss erst noch geboren werden. Der vielleicht ist halt der Nachfolger Steffen Hiebestreit, der, von dem ich aber noch nicht viel sagen kann, aber der vielleicht legt er das Amt anders an. Er hat zumindest den gleichen Vornamen, was immer das jetzt bedeutet.
Ja, ja, aber der war auch Journalist, habe ich gelesen. Ich weiß aber nicht, wo er war. Wer Journalist ja auch war, ist der neue Vize-Regierungssprecher, zumindest der designierte, Wolfgang Büchner, dpa, Spiegel. Also es ist schon von Vorteil, Journalist zu sein, wenn man Regierungssprecher im zweiten Leben werden will, offenbar. Ne?
Wobei, es gibt auch Regierungssprecher, die zum Beispiel es gab auch in der letzten Legislaturperiode einen Regierungssprecher, der früher bei der BILD war.
Der Georg Streiter.
Genau, und der trotzdem nicht zum Plappermaul oder zum Bild formulieren geneigt hat. Also das Amt formt doch sehr stark hier die Persönlichkeit und da wird, ich glaube, auch in Zukunft niemand sitzen, der, ich meine, der Chef heißt Olaf Scholz. Ja. Und man orientiert sich natürlich an seinem Chef und Olaf Scholz ist auch keiner, der Dinge mal ebenso aus dem Ärmel schüttelt, sondern sehr, sehr wohl überlegt, immer wieder auch das Gleiche wiederholt. Und das erwarte ich auch vom neuen Regierungssprecher. Allerdings, eine Tatsache ist mir schon aufgefallen in den letzten paar Wochen. Es gibt in der Kommunikationsstrategie gerade von Scholz leichte Veränderungen. Also es ist nicht immer nur noch das klassische Format im Sinne von, wir gehen auf eine Pressekonferenz oder wir setzen uns in die öffentlich-rechtlichen Sender. Olaf Scholz hat sein erstes Interview der Welt gegeben, also unserem Fernsehsender. Er war in den letzten Wochen bei ProSieben und hat den Impfappell bei Joko und Klaas abgelassen. Er war beim Herz für Kinder, sehr überraschend. Also kann man sagen, es war jetzt alles vor seiner Kanzlerschaft, aber ich glaube, das sind ganz bewusst gewählte Formate und Orte, um einen anderen, ja, andere Bilder zu kreieren, einen anderen Sound auch mal auszuprobieren und sich vor allem an ein anderes Publikum zu richten. Und wie das weitergeht, das wird sehr spannend zu beobachten sein.
Ja, und das konterkariert ja zumindest so ein bisschen das öffentliche Bild von Scholz auch, weil er scheint sich dann ja zumindest beraten zu lassen, was neue Formate auszuprobieren gilt. Er könnte ja auf Nummer sicher gehen, aber wenn das so ist. Und
da hat der Hebestreit, also meines Wissens, eine sehr entscheidende Rolle, gerade in der Orientierung Zielgruppen anzusprechen, die bisher nicht so angesprochen wurden. Wenn wir uns vorstellen, Angela Merkel sitzt bei Arne Will und erzählt von der Corona-Krise, dann spricht sie Leute an, die ein Bewusstsein für diese Krise natürlich haben, die im Zweifel älteren Semesters sind, die vielleicht auch nicht zum Impfen überredet werden müssen. Scholz bei Joko und Klaas, das ist ein anderes Publikum. Und war ganz, ich finde ganz spannend, diesen Move. Auch wir Journalisten müssen umdenken. Wir denken auch bei vielen, auch jetzt bei der Personalie Lauterbach zum Beispiel. Wir dachten, der wird's nicht. Warum? Weil wir in der Merkel-Denke verhaftet sind in gewisser Hinsicht noch. Wir wussten, so einer, der ist populär, aber auch super unpopulär. Merkel setzt nur vertraute und absolut loyale Gestalten dahin und sie setzt vor allem niemanden hin, der sie überstrahlen kann. Also war für uns klar, Lauterbach wird's nicht, weil der erfüllt nichts dergleichen. Ja. So, und Olaf Scholz hat genau das Gegenteil getan.
Du hast geschrieben in einem Artikel, das sei eine Provokation gewesen, diese Wahl von Lauterbach. Inwiefern magst du das noch sagen?
Es ist eine Provokation für natürlich sehr viele, die mit Lauterbach, die ihn als den personifizierten Mr. Lockdown sehen. Das ist natürlich eine Verkürzung, aber natürlich hat Lauterbach in der langen Pandemiezeit so viele Dinge gesagt und gefordert, dass jeder irgendwas im Kopf hat. Und insofern war er für bestimmte Kreise eine Provokation. Es wäre aber natürlich auch für umgekehrt seine Nichtbestallung die gleiche Provokation gewesen. Es gibt genauso viele Leute, die sagen, der muss jetzt das mal machen. Da ist ein bisschen so die Legende, Lauterbach hätte die Pandemie schneller beendet. Die konnte nur verhindert werden, indem man ihn das mal probieren lässt.
Eine Vermutung deinerseits. Warum war Lauterbach so oft in Talkshows, also 50 Mal gefühlt? Jede Woche einmal hat er, glaube ich, einmal gesagt, wäre so sein Ziel. Weil er so gut formulieren kann, weil er eben diese griffigen Zitate produziert hat, mit denen man dann vorkommt. Oder weil diejenigen, die ihn eingeladen haben, seinen Kurs für richtig gehalten haben.
Ich glaube, es gibt noch einen dritten Aspekt. Und zwar, wie Talkshow-Redaktionen ticken. Talkshow-Redaktionen sind, wenn ich es jetzt sage, werde ich nie eingeladen. Die ticken, die experimentieren nicht gerne. Talkshow-Redaktionen laden jene Leute ein, von denen sie wissen, die funktionieren. Muss ja immer ein bestimmtes Portfolio erfüllt sein, Geschlechter, Parität, der muss diese Rolle vertreten, der muss jene vertreten. Bei Lauterbach wusste man sehr früh, welche Rolle er vertritt. Die Rolle des Warners, des Apokalyptikers zum Teil. Und er konnte nie Nein sagen. Es war eine sichere Bank. Hatte man bei ihm angerufen, das habe ich auch als Journalist oft erlebt, hat man Lauterbach kontaktiert oder eine SMS geschrieben, ist egal wann eine Antwort gekommen, die auch immer so griffig formuliert war, damit, dass man damit was anfangen
also konnte. Anders als bei Seibert.
Ganz anders als bei Seibert. Also Regierungssprecher Lauterbach wäre eine schwierige Position. Allerdings, ich bin auch gespannt, ob Gesundheitsminister Lauterbach gut funktioniert. Er kann definitiv in dem Stil nicht weitermachen, wie er bis dato agiert hat. Das würde nämlich für eine heillose Verwirrung sorgen, weil es gibt natürlich in der langen Lauterbach-Historie viele einander widersprechende Momente. Mal werden Tests als unzureichend gebrandmarkt und dann sind Tests, die letzte Patrone, wie er das sagte, um zum Beispiel die Schulen offen zu halten. Diese Widersprüche kann er sich eigentlich in Zukunft nicht mehr erlauben.
Wir sind gespannt. Ich glaube persönlich, er wird weiter versuchen, in Talkshows aufzutreten.
Heute zum Beispiel im Bundestag ist er an allen Kameras vorbeigelaufen.
Ja, aber Altmaier zum Beispiel war ja auch ein sehr häufiger Talkshow-Gast.
Ja, und Minister können natürlich in Talkshows gehen.
So, aber ich würde mal denken, wenn in der Bilanz des Jahres 2022 der Talkshows er immer noch Spitzenreiter ist, dann hätten wir da ganz viel richtig gemacht oder ganz wenig.
Olaf Scholz wird ihm nicht mitgegeben haben, geh in keine Talkshow mehr. Weil Lauterbach sitzt auch deshalb jetzt auf dem Sitz des Bundesgesundheitsministers, um Blitze, die möglicherweise sonst Scholz treffen würden, abzufangen, abzuleiten. Das ist der perfekte Blitzableiter im Prinzip. Eben weil er so wie polarisiert auf der einen wie auf der anderen Seite. Deshalb, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt einen Maulkorb bekommen hat. Aber wenn er schlau ist, überlegt er sich tatsächlich ein paar Tage, wie er denn in Zukunft kommunizieren will. Pressesprecher unter Karl Lauterbach zu sein, stelle ich mir allerdings sehr schwierig vor. Zum Glück bin ich nicht gefragt worden.
Weißt du, wer es wird?
Ich weiß es bisher nicht.
Okay. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Und du bist gleich noch im Fernsehen. Und wir haben schon gehört, das Scholz-Interview bei Welt. Ja, und alle mal reinschauen. Herzlichen Dank.
Ja, ja, danke dir.
Tschüss.
Ja, soweit das Interview mit Thomas und dir, Christian. Ja, sehr interessant. Wenn man da immer auch so dabei sein kann irgendwie, ne, das ist so was ich ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, auch auf so die Kollegen, die so bundespolitisch unterwegs sind, dass die mal so auf so Reisen dabei sind, das wäre ich auch mal gerne gewesen. Auf so einem Flugzeug, wo dann der Regierungssprecher und irgendein Minister ist und man erfährt dann da so irgendwas, ja. Aber gut.
Ich glaube, da erfährt man nicht immer so viel.
Ja, aber man hat vielleicht so das Gefühl, dass man so ganz nah dran ist, ne?
Wir müssen vielleicht noch kurz über den Lauterbach sprechen, den wir ja auch, den Thomas auch angesprochen hat, ne? Weil gestern also wir nehmen am Freitag auf, gestern am Donnerstag war er gleich wieder in der Talkshow.
Bei Maybrit Illner nämlich, man hat ja am Anfang, haben ein paar gesagt, ja, jetzt muss er ein bisschen kürzer treten mit seinen Talkshow-Auftritten. Die Medienfigur Karl Lauterbach, wir haben hier ja auch schon über ihn gesprochen, offensichtlich hat er es nicht vor und meint beides, Medienfigur, Talkshow-Gast und Minister unter einen Hut bringen zu können. Gestern großer Auftritt bei Maybrit Illner. Und heute früh mache ich irgendwie die App auf, Spiegel, auch schon wieder riesen Lauterbach-Interview, zack, bumm. Er hat auch schon...
Jetzt positioniert er sich erstmal wahrscheinlich als in seiner neuen Rolle, aber das hatte ja Thomas auch schon gesagt, du wirst vielleicht, glaube ich, stärker daran gemessen, jetzt in dieser Funktion. Was hast du vor 2 Wochen gesagt oder vor 2 Monaten und was sagst du heute?
Ja. Ja, das wird er ja auch schon jetzt. Ich meine, bei Illner gestern haben sie auch wieder diese Ausschnitte eingespielt, natürlich, wo alle dann gesagt haben, es wird keine Impfpflicht geben. Auch Karl Lauterbach hat gesagt, er ist dagegen, gegen die Impfpflicht und Jan jetzt. Aber jetzt sind sie aber doch dafür, was ist da los? Ja, das finde ich manchmal ein bisschen billig auch von den Medien.
Ja, aber wieso?
Natürlich.
Wenn du vor 2 Monaten was sagst und heute das Gegenteil.
Ja.
Bei der Impfpflicht muss man natürlich differenziert sogar sprechen, aber das sozusagen denen vorzuhalten, ist ja schon.
Ja, aber das wird dann immer so getan, als wäre das jetzt man weiß doch, wie es dazu gekommen ist, ja, warum die jetzt ihre Meinung ändern, ne? Das wurde ja schon 1000-fach erklärt.
Das ist jetzt eine neue Meinung.
Ja, das ist auch, das kann schon eine Meinung sein. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Impfpflicht.
Das ist eine Art Interpretation, die man trifft. Meinung klingt so subjektiv.
Ja, okay.
Und vielleicht ist es ja auch
faktenbasierte Meinung.
Aber wenn man halt vorher nicht weiß, wie die Impfquote ist, natürlich.
Ja, es war sicherlich, und das ist, kann man vielleicht sogar unbestritten sagen, ein Riesenfehler der Politik, eine Impfpflicht sozusagen kategorisch auszuschließen, ja. Es wäre viel schlauer gewesen, das wissen hinterher auch alle, wenn man nur gesagt hätte, wir wollen keine Impfpflicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, wollen wir keine Impfpflicht. Das wäre wahrscheinlich der richtigere Weg gewesen und nicht zu sagen, es wird keine Impfpflicht geben, no matter what. Ja, ja gut, hinterher sind wir schlauer. Ja,
der Regierungssprecher, genau, die Sprecher der Ministerien, die haben keinen leichten Job und in der Tat.
Vor allem wahrscheinlich nicht, genau, der besonders nicht, sagt jetzt jeder, ja, weil er ist ja sein eigener Sprecher irgendwie. Es ist ja bekannt, dass er sehr den Medien auch zugetan ist, hat ja sein Kollege auch gesagt, wenn man den irgendwie anfunkt, dann kommt immer gleich eine Antwort, er ist zu jedem Interview, zu jedem Auftritt immer Gewehr bei Fuß. Ob er das bei dem,
wobei ich mit diese dem, Formulierung, ja, sag erst.
Ob er dieses Pensum jetzt wirklich aufrechterhalten kann, schauen wir mal, das glaube ich jetzt
einmal
auch nicht.
Einmal pro Woche. Ja. Also hat er sich, glaube ich, mal gesagt. Wobei ich diese Formulierung, wollte ich nur noch sagen, er ist ein eigener Sprecher, nicht ganz richtig finde, weil ein Sprecher ist nicht dafür da, für die Minister, für einen Ministerin oder Minister in die Talkshows zu gehen, sondern ein Sprecher ist dafür da, Stellung zu nehmen natürlich, wo der Politiker nicht immer sofort irgendwie mit einem O-Ton bereitstehen kann. Aber die Außendarstellung gegenüber der Öffentlichkeit müssen dann schon die Politiker
selbst. So, ja, klar. Ja, so habe ich es auch nicht gemeint. Aber gut. Ja. Gut, also da werden wir sehen. Es wird natürlich jetzt wahnsinnig spannend zu sehen, ob er das tatsächlich alles wuppen kann. Ne? Also ich hatte schon gestern gedacht bei Illner, so ganz frisch sieht er auch nicht mehr aus, der Karl. Ne? Das ist jetzt schon ein Riesenpensum. Aber wenn es einer hinkriegt, dann er, weil er isst ja auch kein Salz. Okay.
Ja.
Weil das macht dement, hat er mal gesagt. Oh. Ja. Gut, wo sind wir im Plan? Moment, lass mich mal drauf schauen. Ah ja, wir kommen zu unserem Lieblingsthema. Julian Reichelt, Gedankenstrich, das Interview. Nicht der Film, noch nicht. Also diese Woche hat die Zeit, mal wieder, sie ist ja bekannt als Anlaufstelle, jeder, der irgendwas zu sagen oder zu beichten hat oder sich äußern will, sehr viel Platz dafür braucht und irgendwie auch so ein seriöses, so ein gediegenes Umfeld, der geht gerne zur Zeit. Und wenn einer ein seriöses Umfeld schätzt, dann ist es Julian Reichelt, der ehemalige Bildchef.
Es gibt auch andere seriöse Umfelder, aber
ja,
das ist so ein bisschen
klar.
So die
ich sag das ja auch so ein bisschen halb ironisch. Ja.
Deswegen wollte ich das jetzt nur noch mal kurz brechen.
Julian Reichelt hat sein erstes großes Interview nach seiner Demission als Bildchefredakteur der Zeit gegeben. Und was will man sagen? Es ist ein Hammer-Interview, also es ist sensationell, man sollte es, wenn man sich für Medien interessiert, unbedingt lesen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, Man müsste es eigentlich fast komplett vorlesen. Das können wir, wollen wir hier nicht machen. Wir verlinken es in den Shownotes. Ist aber Paid Content, egal. Ja, die wollen ja auch Geld verdienen bei der Zeit. Also er äußert sich zu ganz viel zu dieser Geschichte. Ich gehe jetzt mal so im Schweinsgalopp in eigenen Worten durch so ein paar Punkte. Er muss sich bei niemandem entschuldigen. Er weiß gar nicht, bei wem er sich entschuldigen soll. Es ist kein MeToo-Fall, sagt er bei ihm. Die ganzen Anschuldigungen von Frauen gegen ihn seien anonym gewesen. Er kennt gar keine Anschuldigung des Machtmissbrauchs. Der Spiegel hat eine böse Kampagne gegen ihn gefahren. Relotius-mäßig hat er Sachen erfunden. Deswegen habe der Spiegel jetzt auch seinen Artikel, diesen allerersten Artikel, per Gerichtsbeschluss offline nehmen müssen. Julian Reichel hat für die Demokratisierung der Bild-Redaktion gesorgt. Er hat abgeschafft, dass die Bild persönlichkeitsrechtsverletzende Artikel publiziert. Und so weiter und so fort. Und er hat auch gesagt, das fand ich besonders interessant, auch, er wird oft gefragt, ob er jetzt ohne die Bild leben kann, weil er, die Zeitung sei doch sein Leben gewesen, und er sagt nicht die Bild war Julian Reichelt, sondern Julian Reichelt war die Bild, hat er dann an einer Stelle noch gesagt, ja. Also das ist schon vielleicht zu zwei Punkten, also diese Demokratisierung, dass er jetzt so demokratische Strukturen in diesem hierarchischen Konstrukt Bildredaktion eingeführt hat. Ich weiß nichts. Ich will nur mal sagen, ich habe es schon anders gehört und gelesen. Ja, können natürlich die Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Bildredaktion am besten beurteilen. Und dass er aber tatsächlich sich hinstellt und sagt, er hat das abgeschafft, dass die Bild-Zeitung komplett persönlichkeitsrechtsverletzend berichtet, hat mich schon ehrlich gesagt ein wenig überrascht. Ich erinnere mich doch da an den einen oder anderen Fall, zum Beispiel an diese Geschichte, wo die Bild WhatsApp-Nachrichten da in diesem einen schwerwiegenden Verbrechensfall von einem Minderjährigen veröffentlicht hat und dafür sich sogar Matthias Döpfner entschuldigt hat im Nachhinein. Und wenn das nicht persönlichkeitsrechtsverletzend war, weiß ich es auch nicht, ehrlich gesagt. Also da scheint mir doch die Eigenwahrnehmung des ehemaligen Bild-Chefredakteurs an einigen Stellen, ich sag mal vorsichtig, hinterfragenswert zu sein.
Ja. Es ist, aber das kann man ja auch tun. Also ja, darum geht's ja, ja, dass man sich an so einem Interview auch reiben kann. Und das ist bemerkenswert offen und auch relativ kurz nach dieser
Demission. Ja, das ist, ne? Ja, das stimmt. Und es ist einfach, man sollte es lesen, wenn man sich für Medien interessiert. Also ich glaube, also mir ist ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, als ich das gelesen habe. Ja.
Vielleicht muss ich das noch ein bisschen, ich habe gerade überlegt, offen ist es natürlich, weil es, meine ich damit, es geht, er geht da auf Angriff. Ne?
Also, ja, total.
Keine Verteidigung, sondern er sagt, was wollte
er ich? Hat alles richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Und, nix.
Und deswegen, ohne dass ich da jetzt inhaltlich, ich arbeite im selben Laden, habe jetzt mit der Bild nichts zu tun, aber trotzdem dazu sagen will, da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden, aber das tun ja auch wahnsinnig viele. Und ich fand aber irritierend, dass ich jetzt an einigen Stellen bei Twitter, aber auch im Deutschlandfunk in so einem Kommentar so was gelesen habe in die Richtung, ja, wir haben in der Redaktion darüber nachgedacht, ob man da überhaupt was zu machen soll zu diesem Interview oder nicht doch besser ignorieren. Dann gibt's halt, wie gesagt, auf Twitter so Stimmen, ich sozusagen bin stolz drauf, dass ich das Reichelt-Interview ignoriert habe. Das kann man als Privatperson natürlich machen. Wenn ich das von Medienjournalisten lese, bin ich schon ein bisschen erstaunt, weil das ist genau, wie du gesagt hast, egal wie man dazu steht, ja, und was man davon denkt und meint, das muss man sich dann aber auch bitte schön durchlesen. Ja, natürlich, der Vorwurf, habe ich glaube ich auch heute in der Taz gesehen, der darf da sein eigenes Narrativ verbreiten und so. Ja, so ist das in Interviews, aber ich finde, die Kollegin Katrin Gilbert von der Zeit hat sehr gut nachgefragt. Ja. Natürlich, der Reichelt wollte was sagen, ja, hat man gemerkt. Ja,
das hat man gemerkt.
Da stand dann drunter, sie haben sich irgendwie dreimal getroffen und beim dritten Mal haben sie dieses Interview aufgezeichnet. Aber das nicht zu lesen, wenn man sich denn auch dann schon vorher dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, so schlimm ist es da wirklich oder so ist er drauf, das finde ich jetzt sehr unjournalistisch.
Ja.
Ich habe dafür auch nicht alle, aber das fiel mir so auf.
Ja. Ich habe dafür absolut exakt null Verständnis für die Haltung, das sollte man nicht lesen oder eben sollte man keine Bühne bieten. Ich weiß gar nicht, was das soll. Also, wie du schon sagst, es ist unjournalistisch, weil es ist das Interessanteste, man muss es nicht gut finden, was der sagt. Im Gegenteil, ich finde das auch nicht gut, aber man muss das lesen. Das ist ein Dokument, ja, der äußert sich da total offen und das ist ja auch selbstentlarvend und alles. Und wer dieses Interview nicht liest, der hatte, also weiß ich auch nicht.
Also und sich damit beruflich beschäftigt. Und
dann auch noch damit
sich brüstet. Und dann kommt das so verschämt im Deutschlandfunk, ja, da haben wir überlegt und das ist ein Dilemma, in dem wir Medienjournalisten...
Ach so, ein Käse.
Ja, fuck the Dilemma, das ist einfach ein... Aber gut, okay, was soll man sagen?
Was soll man sagen? Gut, dann passt so ein bisschen dazu auch noch eine andere Geschichte, die jetzt relativ aktuell diese Woche kam, passt ein bisschen dazu, weil Julian Reichel befindet sich in einer juristischen Auseinandersetzung mit dem Spiegel. Habe ich kurz erwähnt, die mussten beim Spiegel ja den allerersten Artikel offline stellen, nach Gerichtsbeschluss, weil sie gesagt haben, dass er da nicht Gelegenheit hatte, sich zu äußern. Und eine andere juristische Auseinandersetzung mit dem Spiegel, hat der Spiegel nochmal eine juristische Schlappe diese Woche hinnehmen müssen. Da ging es um den Luke Mockridge-Artikel, haben wir auch schon lang und breit hier drüber gesprochen. Spiegel hat einen ganz langen Artikel, die Akte Mockridge, gehabt, wo Luke Mockridge auch sexuelle Übergriffigkeiten bis hin zur versuchten Vergewaltigung vorgeworfen wurden durch seine ehemalige Lebensgefährtin.
Und da wobei dieser Vorwurf bekannt war, ne, das hat der Spiegel dann nur nochmal aufgegriffen, ja, da wurde vorher schon darüber berichtet und dann hat der Spiegel das zum Anlass genommen zu sagen, ja, aber es gibt noch viele andere
Fälle. War der Vorwurf so bekannt, dass das bis zur versuchten, mir war es glaube ich nicht bekannt, aber das kann an mir liegen.
Doch, doch. Ja. Aber das sozusagen, das wurde dann untermauert, man stellte sich dann auf die Seite der Klägerin Ines Agnoli und dann hat man sozusagen mit vielen weiteren Frauen gesprochen, die ihm halt diese sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen haben, anonym. Und das ist
Und da ging es teilweise um sehr intime Dinge, die da aufgedeckt wurden und auch teilweise so Sachen wie, ja, da hat er irgendwie einer Frau Wein ins Gesicht geschüttet, soll er getan haben oder sie bedrängt haben, ihn zu küssen und sowas. Und da hat das Gericht in Hamburg jetzt gesagt, ja, nein, das überschreitet die Grenzen der zulässigen Verdachtsberichterstattung,
Warum? Naja, aber in dem Fall.
Weil die anonym waren, ne? Und weil das nicht. Ne? Warum?
Nee, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen anders. Also, es gab diese Klage von der Frau, die ihm die Vergewaltigung vorgeworfen hat, und da hat die Staatsanwaltschaft
Das wurde abgewiesen, ja.
Und das wurde abgewiesen, ne? Das öffentliche Interesse an dem Fall sei hoch, heißt es jetzt beim Landgericht Hamburg, dass es gesagt hat. Aber der Bericht habe gegen die Grundsätze der Unschuldsvermutung verstoßen. Die Persönlichkeitsrechte von ihm seien verletzt worden. Das bezieht sich aber, soweit ich das verstanden habe, nicht auf diese Recherche bei den anderen Frauen, sondern eben zu dem Kernvorwurf, den es gibt. Ja. Also das ist sozusagen zweigeteilt. Das eine, sozusagen das, was tatsächlich von der Staatsanwaltschaft untersucht wurde, und die anderen Fälle, die der Spiegel jetzt ausfindig gemacht hat, die Frauen, die da schlechte Erfahrungen mit Luke Mockridge gemacht haben. Das eine ist zulässig, das andere ist aber in dem Fall nicht zulässig. Ja, also sie müssen jetzt große Teile dieses Artikels eben können sie nicht mehr veröffentlichen.
Genau. Und genau wie im Fall Julian Reichelt, auch im Fall Luke Mockridge, hat der Spiegel angekündigt, dagegen mit allen zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln vorzugehen. Also beide Fälle sind noch nicht endgültig ausgefochten. Ja, wir werden sehen, wie das letztlich ausgeht. Na gut, was haben wir jetzt hier? Die Marke Gruner und Jahr. Ja, wir haben schon öfters darüber geredet. Es gibt diese Großfusion, RTL und Gruner und Jahr gehen zusammen. Gehören beide zum Medienkonzern Bertelsmann. RTL schafft ja auch diese Marke RTL Plus, diese Streaming-Marke, wo auch Inhalte von Gruner und Jahr, den Magazinen, Stern, Brigitte, Geo, Eltern, Guidos, irgendwas, Queen, was es da alles gibt, mit reinfließen sollen. Und jetzt gab es diese Woche eine Versammlung bei Gruner und Jahr, und da hat der Co-RTL-Chef Stefan Schäfer sowohl in den Raum gestellt, wie zu hören war aus dieser Versammlung, dass die Marke Gruner und Jahr irgendwann in der Zukunft wohl nicht mehr Bestand haben soll, sondern komplett aufgehen soll in RTL. So war es jedenfalls zu verstehen. Und auch das Logo, dieses grüne Logo G plus J, was man in Medienkreisen sehr gut kennt, soll halt verschwinden, perspektivisch. Also im nächsten Jahr soll es das wohl noch geben, das Logo und den Namen Gruner und ja, und dann so, also die offizielle Aussage war, ja, es gibt eine Diskussion darüber, wie da weiterverfahren wird, aber die Ansage intern war wohl schon so, dass das mittelfristig abgeschafft wird. Gab es eine Riesenaufregung bei den Mitarbeitern von Gruner und ja, die sind dann natürlich gar nicht begeistert, weil man hat ja dort ohnehin schon das Gefühl, dass der Verlag Gruner und Jahr so ein bisschen nur noch die untergeordnete Rolle spielt unter dem großen RTL, was ja das viel größere, viel umsatzstärkere Unternehmen ist, ne? Ja, wie kann man das bewerten? Ist es wirklich überraschend? Ja und naja, nein.
Ich finde schon, ja und nein, ja, das stimmt. Also ich habe ja damals argumentiert, die sollen sich nicht alle so aufregen, dass jetzt da Gruner und ja unter das Dach von RTL kommt, weil das ist doch eine Möglichkeit, jetzt zwei Dinge zusammenzubringen. Da muss ja auch nicht alles, was da im Print geschieht, jetzt plötzlich ein Fernsehformat bekommen oder umgekehrt. Aber in der Weise, wie Gruner und ja geschrumpft ist, absichtlich geschrumpft wurde, hat es ja durchaus Sinn ergeben, zu sagen, wir stecken das zusammen. Wenn die jetzt natürlich das Logo killen und die Marke Gruner und ja, kann man einerseits sagen, ist ja nur konsequent.
Ja, genau.
Aber dass das natürlich vor allem bei den Gruner und ja Mitarbeitern für erhebliche Verstimmung sorgen wird. Und da kannst du immer sagen, naja, das soll sich nicht so aufregen, besser als irgendwie das Gruner und ja eingestellt wird. Aber das kann ja keiner eigentlich wollen, dass es da so eine Zweiklassengesellschaft wird und dass jetzt Gruner und ja tatsächlich als Marke verschwindet. Das finde ich sehr unelegant. Ja? Das hätte man vielleicht besser machen können, auch wenn man natürlich sagen kann, hey, das ist jetzt einfach, wenn wir schon konsequent sein wollen, dann sind wir auch konsequent.
Ja. Also ich finde es auch, es ist für den inneren Betriebsfrieden sicherlich nicht förderlich. Die hatten ja auch so ein Abfindungsprogramm wohl, war ein Bericht mal im Manager-Magazin die Tage, wo sie den Leuten halt, bestimmten Leuten Angebote gemacht haben, weil sie wollen ja auch Stellen abbauen, und man hat wohl mit so 100 gerechnet oder wollte so eine Zielgröße von 100 Mitarbeitern, die dann freiwillig gehen sollten, erreichen, und angeblich laut Manager Magazin haben 200 dann aber gesagt, ja klar, ich nehme die Kohle, tschö mit Ö, ne? Das ist auch so ein bisschen ein Zeichen vielleicht, wie da die Stimmungslage ist. Und es ist ja auch so, dass Gruner und Jahr ja ein journalistischer Leuchtturm-Marke in Deutschland schon ist, ja. Also
Leuchtturm.
Ja, aber so zumindest von früher her war es ja so ein Riesenverlag, Qualitätsmedien, viel Geld, große Möglichkeiten, der Stern als Topmarke, Geo als Topmarke. Da war, also wenn man zu Gruner und Jahr kam als Journalist, hatte man es geschafft, ne? Ähnlich wie Spiegel und Zeit und so. Axel Springer vielleicht auch, ja, Welt. Das hat sich halt alles geändert. Du hast es gesagt, die wurden runtergeschrumpft, viel, viel weniger Mitarbeiter, viel weniger Geschäft, das ganze Auslandsgeschäft praktisch weg. Es ist jetzt noch ein deutscher Verlag. Neben dem Stern haben sie halt vor allem noch, das war sie auch in den letzten Jahren, ja, die Brigitte, Frauenzeitschriften, Wohnzeitschriften, so Special Interest Magazine, das ist halt nicht so, sag ich mal, politisch wirklich Relevantes auch. Und auch die Neugründungen sind eher immer kleine Titel gewesen, die in so Nischenthemen und in so Modethemen, also ich meine jetzt nicht Modekleider, sondern so, weißt du, so vielleicht ein Wellness-Magazin oder da machen wir das so ganz viel so Magazine mit Prominenten, Barbara oder Peter Wohllebens Bäume-Magazin machen wir da mal, also mit Guido Maria Kretschmann Wohnmagazin, ja. Das sind so eher so wie Magazinprojekte, die vielleicht eine bestimmte Lebensdauer haben, die auch nicht so oft erscheinen, die erscheinen dann vielleicht alle 2 Monate, 3 Monate und so. Also alles schon sehr, sehr runtergefahren. Ja,
ja, und massiv natürlich diese Themen kommerziell verwertbar.
Genau, genau. Viel auf Anzeigenvermarktung und Cross-Vermarktung mit Fernsehsendungen hingetrimmt, also schon sehr, sehr durchkommerzialisiert. Und also ich sag mal so, wir haben es ja die Marke Gruner und Jahr als Verlagsmarke, die wurde schon ordentlich geschliffen und jetzt soll sie dann endgültig tatsächlich beerdigt werden. Ist schon ein bisschen bitter und zeugt, glaube ich, auch nicht von großem Fingerspitzengefühl. Also auch, dass sie das so intern jetzt schon verkünden und so, ich halte das nicht für besonders geschickt. Es schafft, glaube ich, massiven Unfrieden und Ärger. Aber es zeigt vielleicht auch, dass das einfach für die Manager da einfach keine große Rolle mehr spielt. Das ist ein bisschen egal, kann das sein? Die sagen zwar immer, das ist auch noch wichtig und so, aber wenn man sieht, wie sie handeln, spricht das eigentlich eine andere Sprache, finde ich.
Ja, klar, das Handeln geht so nach dem Prinzip vor, wenn du was machst, ja, und diese Fusion ist es ja eigentlich nicht, aber diese sozusagen unters Dach schlüpfen, dieser formelle Abschluss ist ja jetzt im Dezember, Januar so, ne? Mhm. Da gibt's ja diese Regel, die unangenehmen Sachen zuerst machen, ne? Und nicht erst warten, ne? Man kann das halt so machen und sagen, komm, hier, Gruner und ja, war nice, aber es heißt jetzt halt einfach mal RTL und dann gibt es so ein Abo, so ein Deutschland-Abo haben die ja schon angekündigt, wo aber irgendwie noch gar nicht klar ist, was man dafür bekommt. Irgendwie Fernsehen bei RTL Plus, aber dann auch irgendeine Zeitschrift.
Ja, das ist alles noch nicht ausgegoren. So, ne? Die haben ja da auch massive Probleme mit dem Pricing. Ne? Dann sollst du dann irgendwelche digitalen Sternangebote vielleicht auch mit drin bekommen und das Abo kostet dann vielleicht 7,99 oder 4,99. Aber wenn du den Stern alleine digital abonnierst, ist ja dann der ja viel teurer und das ergibt alles nicht so richtig Sinn im Preisgefüge, alles nicht so ganz einfach.
Aber natürlich nicht vollkommen überraschend, dass man vor solchen Problemen steht. Das wussten die vorher auch. Da sagt ja nicht der Thomas Rabe, der Bertelsmann-Chef, so dieses Gruner und ja, also verkaufen wir einmal dieses ganze Ausland, dann haben wir noch das Inland, dann packen wir das zu RTL. Das hat er sich natürlich vor vielen Jahren schon im Prinzip gedacht, aber dass es damit auch nicht so smooth ablaufen würde, das wusste er vermutlich auch. Aber man kann es entweder so machen, auf die harte Tour, ja, und am Ende weiß man ja auch, die Mitarbeiter, die dann bleiben, die schlucken es dann auch irgendwann. Mhm. Man kann es, also jetzt aus dem eigenen Haus fällt mir das Beispiel mit dem Fernsehsender ein, ne? N24, den Springer ja gekauft hat, der bei der Welt zur Welt gehört und jetzt ja auch Welt heißt. Aber bis der dann umbenannt wurde, das hat erstmal ganz schön lange gedauert. Und das wurde ja auch unter anderem, kannst du ja auch sagen, das hat mit der Markenführung zu tun. Ne? Du kannst den Leuten nicht von heute auf morgen einfach irgendwie deinen Fernsehsender umbenennen. Ist vielleicht ein bisschen anders, aber es zeigt halt, gibt so unterschiedliche Arten mit solchen Marken, mit so einer Markenführung umzugehen. Und in dem Fall, wenn es jetzt so kommt und dann, ich glaube, eine Sprecherin, oder es wurde irgendwo bei euch oder bei einem anderen Fachmagazin gesagt, dass mit dieser Marke Gruner und Jahr könnte zum Ende nächsten Jahres auslaufen. Ne?
Ja, ja, genau.
So, weiß nicht, das
Auslaufen ist auch gut.
Oder weiß nicht, wie der Begriff war, aber so, das ist ja auch, als wenn es dann, Gruner und Jahr, das haben wir abgeschafft. Ja. Also das natürlich wird man das merken, aber da kann auch was dafür sprechen, so vorzugehen. Ich finde es auch. Ich hätte es nicht so gemacht. Man kann ja auch irgendwie was Eleganteres finden. Man kann ja zum Beispiel so RTL powered bei Gruner und Jahr oder umgekehrt. Irgendwie so ein bisschen schöner, journalistischer. Irgendwie, dass der Markenname nicht vollkommen verloren geht. Da ist ja auch wirklich eine lange, lange Tradition dran geknüpft. Aber bei Bertelsmann sagt man halt, komm, Tradition kann ich mir nichts verkaufen. Oder ja,
die fahren halt nicht. Ne? Die fahren halt eine ziemlich harte Dachmarkenstrategie, gerade bei Bertelsmann. Also die wollen praktisch ja alles, was Inhaltegeschäft ist, unter den Namen RTL packen. Deswegen haben die auch ihr ganzes Radioportfolio, war ja ein bisschen Wildwuchs, das wurde jetzt auch alles wieder so auf RTL umbenannt und dann gibt es RTL.de und RTL Plus und RTL den Sender. Sender, dann gibt es noch RTL, den Verlag irgendwie, ja. Also die wollen alles, was Inhalte betrifft, unter RTL machen. Das ergibt Sinn, wie du schon sagst, auch also aus Managersicht sicherlich und Synergie- und Markenführungssicht. Aber es tut, glaube ich, so die Mitarbeiter und so die gewachsenen Strukturen, die werden doch da ganz schön, da wird ganz schön drüber gebügelt.
Und ja, die nimmt man nicht mit, wie es so schön heißt. Und Stefan Schäfer, der ja quasi dann der Kona und Ja-Part ist auf der Seite, auf der Inhaltsseite, aber jetzt auch schon länger für RTL mit zuständig war. Stefan Schäfer scheint jetzt diese Marke nicht groß verteidigen zu wollen.
Nein, den Eindruck erweckt er nicht zuallererst. Das kann man so sagen. Ja.
Na gut.
Okay, das dazu. So, haben wir noch was? Sollen wir noch kurz über die Impfkampagne reden? Wir haben noch ein bisschen Zeit, nicht?
Och, nö. Impfkampagne.
Ja, doch, jetzt habe ich schon angesprochen. Ne? Ja, 150 ja. Unternehmen. Ja, ich habe eine kleine Meinung dazu. Also 150 Unternehmen haben jetzt ihre Logos geändert und einen riesen Buhai gemacht. Die größte Kampagne irgendwie aller Zeiten, rufen zum Impfen auf. Ich weiß nicht. Es wurde viel gelobt und so, gab auch teilweise ganz witzige Sprüche, wo die dann immer so das Impfen in ihren Firmennamen come in and impf out oder was dann gemacht haben.
Ich habe hier diese Anzeige.
Ah ja, aber
also der Ideengeber war ja, glaube ich, diese PR-Agentur Antonin.
Ja, genau, ja.
Und Medienpartner war Bild.
Ja, genau, ja, ja. Wurde auch kritisiert, also, aber
ich fand das gut und richtig. Also Edeka, wir lieben Impfen, also mit so einem Herz lieben. McDonald's Impfen, ich liebe es. Mercedes, das Impfen oder nichts. Verstehe ich nicht. Impfen ist großer
Sport. Weil der normale Mercedes-Spruch ist doch irgendwie, glaube ich, das Beste oder nichts oder so.
Ach so, ja. Ich fahre ja.
Du fährst keinen Mercedes. Du fährst gar kein Auto.
Ich fahre Auto, aber so Carsharing.
Ach so. Das,
ja, ich mache jetzt keine Werbung. Also es ist ein anderes Fabrikat. Lidl Impfen lohnt sich.
Statt Lidl lohnt sich. Gut gefallen hat mir auch Porsche mit Impfen.
Ja, das, also entweder da hat jemand ungefähr 2 Sekunden nachgedacht oder 20 Tage.
Ja, aber länger nicht, ja. Nee. Also ich fand die Sprüche, aber was will man anderes machen? Und ganz ehrlich, das geht ja so in diese Richtung, diese Marken, die wollen ja heute alle diesen berühmten Purpose, also diesen Sinn, ja. Die wollen ja nicht mehr nur Produkte verkaufen und Geld verdienen, sondern man will immer gleich die Welt auch retten und ein bisschen besser machen, indem man das tut. Das ist furchtbar modern und ist ein Thema bei den ganzen Werbern und bei den ganzen Marketingleuten. Und da gehört jetzt diese Kampagne auch dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit wirklich impfskeptische Menschen überzeugt, sondern ich habe leider den Eindruck, das ist mehr so ein bisschen eigen. Lobt nach dem Motto, schaut her, wie gut wir sind, wie wir uns für diese gute Impfsache jetzt einsetzen. Also, ich weiß nicht.
Ja.
Auf der anderen Seite, Schaden tut's, glaube ich, auch nicht. Ja, insofern.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also ist es jetzt nicht so, dass da eben Schaden entsteht. Alle sagen, vernünftigen Menschen wissen, jeder, der jetzt nicht, bei dem der Arzt nicht dezidiert sagt, Leute, also Sie vielleicht lieber nicht, weil aus gesundheitlichen Gründen bitte nicht impfen, sollte sich impfen lassen. Bei Kindern wird noch darüber diskutiert. Auch das wird sich sicherlich irgendwie, je mehr da geimpft sind, irgendwie, glaube ich, beruhigen, diese emotionale Debatte. Und das ist natürlich auch ein emotionales Thema. Aber wir sind ja diejenigen, die sich schon, du bist schon geboostert.
Ja.
Ich warte noch drauf. Also, und viele andere sozusagen ebenfalls auch. Wir betrachten das kritisch, aber eben halten die Impfung doch für eine sinnvolle Sache.
Was betrachten wir also, kritisch?
Naja, man kann schon über die Art und Weise, über eine Impfpflicht oder so weiter debattieren, ob es die braucht. Ja.
Ach so, ja.
Das kann man schon machen. So, ich wollte auch was anderes sagen, aber es ist ja, wie du sagst, es richtet sich ja in erster Linie an diejenigen Prozente der Bevölkerung, die sich noch nicht haben impfen lassen. Und dann ist die Frage, wer überzeugt mich da eigentlich am meisten? Und ich, also wenn ich jetzt Porsche-Fan wäre, dann weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt von Porsche sagen lassen möchte, egal wie ich zur Impfung stehe, ich soll mich impfen lassen oder von Kaufland oder von McDonald's oder von sonst wem. Also ich erwarte von einer Marke ja genau das, was sie tut. Ne? Gutes Auto produzieren, gute Sportkleidung zu machen. Ich weiß, mittlerweile erwarten die Leute auch, habe ich neulich auch eine interessante Umfrage zum Klimaschutz gelesen, die laut verschiedener Umfragen erwarten die Menschen, dass eine Marke, ein Unternehmen mehr leistet, als einfach nur gute Produkte herzustellen. Genau. Die wollen auch, dass die irgendwie das Klima neutral machen. Mhm. Geht nicht bei allen, aber doch bei vielen, dass sie das auch betonen. Und in dem Fall will man dann halt eben betonen, wir sind hier mit im Boot und wir finden, das ist eine gute Sache. Ich weiß nur nicht, ob da diese Transferleistung wirklich so gut funktioniert, weil es ja gar nichts mit dem Unternehmenszweck zu tun hat. Ich kann ja durchaus dafür sein, zu sagen, ich bin Fan dieser Marke, aber möchte, dass die sich ethisch einwandfrei verhält, ja, und dass die ein Vorbild ist und dass man sich nicht nachsagen lassen muss, wenn ich jetzt diese Jacke trage oder dieses Auto fahre, dass ich dann irgendwie ein verantwortungsloser Mensch bin, ja. Nur beim Impfen weiß ich nicht, ob diese Transferleistung da so gut funktioniert. Ne?
Ja, aber
so
das ist ein
Self-Serving, das war jetzt dein Argument, ne?
Ist
dann irgendwie und, schon, aber am Ende unterm Strich, hey. Ja.
Und man will natürlich als große Marke dann auch nicht daneben stehen, wenn jetzt alle irgendwie mitmachen. Und dann kommt vielleicht die Agentur und spricht einen an, hey, wollt ihr da mitmachen bei der Impfkampagne? Da, ach so, nö, lieber nicht, ja. Also das macht man dann auch nicht so als Marke.
Dann sagt wieder nachher jemand, ja. Die wollten da nicht mitmachen.
Ja, genau, das ist dann die Gefahr auch wieder, ne. Okay, so viel noch schnell zur Impfkampagne. Das war's für diese Woche schon mit der Medienwoche. Wir kommen noch einmal, nächste Woche machen wir Jahresend, machen wir das Jahr dicht, machen wir ein Schleifchen drum um dieses Jahr. Ja. Bis dahin wünschen wir ein schönes Wochenende und Nerven behalten. Tschüss.